Die Radio Wissen. Update.
Es ist eine historische Entschuldigung, die Japans Außenminister Fumio Kishida heute in Südkorea im Auftrag seiner Regierung ausgesprochen hat.
Japans Premierminister Abe möchte sich noch einmal entschuldigen und sein Bedauern ausdrücken für die unermesslich schmerzhafte Erfahrung und dafür, dass die Trostfrauen körperliche und psychische Verletzungen erlitten haben.
Damit übernimmt Japan 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Verantwortung für die Trostfrauen, die Zwangsprostituierten in den japanischen Militärbordellen. Das ist unser erstes Thema im Update, heute mit Britta Wagner.
Update.
Historiker sagen, dass es bis zu 200.000 Trostfrauen gab, vor allem Südkoreanerinnen und Chinesinnen. Die meisten von ihnen sind schon gestorben. In Südkorea leben noch 46 von ihnen. Sie sind heute um die 90 Jahre alt. Viele finden, dass Trostfrauen ein beschönigender Begriff ist, dass man richtiger von Sexsklavinnen sprechen sollte. Lee Ok-son hat der BBC erzählt, wie sie nach China in ein japanisches Militärbordell kam.
Ich frage mich, warum sie uns Trostfrauen nennen. Wir sind da nicht freiwillig hingegangen. Wir wurden verschleppt. Und während ich dort war, wurde ich gezwungen, jeden Tag mit vielen Männern Sex zu haben.
Die Lebensbedingungen waren schrecklich, sagt Lee Ok-son. So schrecklich, dass sich viele Frauen umbrachten. Das große Leid der Zwangsprostituierten während der japanischen Besatzung war lange ein großes Streitthema zwischen Südkorea und Japan. Die japanische Regierung hatte darauf beharrt, dass alle Kriegsfragen seit einem Abkommen im Jahr 1965 erledigt sind. Damals hatten beide Länder wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen und Japan hatte an Südkorea rund eine Dreiviertelmilliarde Euro wirtschaftliche Hilfen überwiesen. Später wurde ein japanischer Hilfsfonds für die Opfer der Zwangsprostitution ins Leben gerufen, aber auf privater Basis. Mit dem neuen Abkommen soll jetzt ein offizieller Hilfsfonds der Regierung eingerichtet werden, mit rund 7,5 Millionen Euro, mehr als ursprünglich von Japan gewollt. Der japanische Regierungschef Shinzo Abe sagte, dass Japan und Südkorea jetzt in eine neue Ära eintreten könnten.
Ich denke, mit dieser endgültigen und unwiderruflichen Einigung haben wir unsere Schuldigkeit 70 Jahre nach Kriegsende getan.
Abe hat mit der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye telefoniert und die Entschuldigung seines Außenministers nochmal wiederholt. Danach sagte er, er wünsche sich, dass sich die jüngeren Generationen nicht mehr verpflichtet fühlen müssen, sich zu entschuldigen. Südkoreas Präsidentin äußerte sich etwas vorsichtiger und hat erstmal davon gesprochen, dass jetzt gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden muss.
Ich denke, das Wichtigste, um die Würde und den Ruf dieser Frauen wiederherzustellen und ihre verletzten Herzen zu heilen, ist es sehr wichtig, dass die japanische Regierung schnell und ehrlich die zugesicherten Maßnahmen umsetzt.
Im Gegenzug hat die südkoreanische Regierung versprochen, Japan nicht mehr wegen der Kriegszwangsprostituierten zu kritisieren, zum Beispiel bei der UNO. Außerdem will die Regierung einen neuen Standort für ein Trostfrauendenkmal finden. Im Moment steht es vor der japanischen Botschaft in Seoul. Dafür will sie mit Bürgerrechtsgruppen sprechen, die die ehemaligen Zwangsprostituierten vertreten. Die überlebenden Frauen haben zurückhaltend reagiert, zum Beispiel Yoo Hae-nam.
Die Regierung hat sich bemüht und kümmert sich um uns, aber gerade in diesem Moment sind wir nicht zufrieden.
Yoo Hae-nam glaubt, dass Südkoreas Regierung unbedingt noch dieses Jahr ein Abkommen wollte. Trotzdem will sie das Ergebnis akzeptieren. Eine andere ehemalige Zwangsprostituierte, Lee Yong-soo, sagte, sie hätte sich eine komplette Entschuldigung von Japan gewünscht mit einer juristischen Entschädigung. Die japanische Regierung hat den neuen Hilfsfonds ausdrücklich nicht als Entschädigung bezeichnet, sondern als Projekt, um die Würde der Frauen wiederherzustellen. Auch Amnesty International findet, dass das Thema japanische Zwangsprostitution im Zweiten Weltkrieg mit dem Abkommen nicht beendet sein darf. Die NGO kritisiert, dass die Frauen nicht mit am Verhandlungstisch saßen und zu kurz kommen, denn bei dem Abkommen sei es mehr um politische Zwecke als um Gerechtigkeit gegangen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auf der Seite der Zeitung Japan Times kommentiert Nutzer Too Long Gone: Ich glaube, das ist ein guter Start für beide Länder. Es gibt zwar noch viele Baustellen, trotzdem ist das jetzt ein großer Fortschritt. Auf Facebook kritisiert April KJ Jang: Eine Entschuldigung von Herzen? Wirklich? Warum dauert es fast ein Jahrhundert, um sich für eines der schlimmsten Kriegsverbrechen der Geschichte zu entschuldigen? Eine Schande. Jo Kim kritisiert, Trostfrauen ist nicht der passende Name. Man sollte von entführten Sexsklavinnen sprechen, sonst wird die Geschichte verklärt. Tisho schreibt bei der Japan Times, ich glaube, diese Einigung ist nicht gut für Südkorea. Was sie wollen, ist ein Eingeständnis von Japan, dass es Sexsklavinnen gab und dass dafür die Verantwortung übernommen wird. Was sie kriegen, ist nur Geld, mehr nicht. Japan wird weiterhin in seinen Geschichtsbüchern leugnen, dass es diese Sexsklavinnen gegeben hat.
Was sonst noch wichtig war?
Der polnische Präsident Andrzej Duda hat die umstrittene Reform des Verfassungsgerichts in Kraft gesetzt. Das Gericht verliert damit viele Befugnisse. Zum Beispiel brauchen die Verfassungsrichter jetzt eine Zweidrittelmehrheit, um Entscheidungen treffen zu können. Vorher hatte die rechtsnationale Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit schon einen Teil der Richter durch eigene linientreue Kandidaten ersetzt. Die polnische Opposition kritisierte Präsident Duda scharf, weil er das Gesetz trotz großer Kritik aus dem In- und Ausland unterschrieben hat. Erst vor ein paar Tagen hatte die EU die polnische Regierung aufgefordert, das Gesetz noch einmal prüfen zu lassen. Auch andere Projekte der neuen rechtsnationalen Regierung stehen in der Kritik. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte in einem Interview vor Weihnachten,
diese Eingriffe in die Justiz, in die Medien, man glaubt sich ja zurückversetzt in die Sowjetunion.
In den Überschwemmungsgebieten in Nordengland gibt es noch keine Entwarnung, aber die Lage hat sich etwas entspannt. In der Stadt York, die am schwersten betroffen ist, gehen die Pegel der Flüsse langsam wieder zurück. Jetzt sehen die Bewohner, was das Hochwasser in ihren Häusern angerichtet hat. Zum Beispiel die Pubbesitzerin Sarah Lakin.
Wir hatten extremes Glück. Der Keller ist zwar nicht mehr zu gebrauchen, aber das Wasser blieb einen Zentimeter unter der Stufe zum Eingang stehen. Ich glaube, dass wir jetzt erst einmal sicher sind. Aber man braucht schon Gummistiefel, um zu uns zu kommen.
Der britische Premierminister David Cameron war heute in York, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er dankte den Fluthelfern und versprach weitere Investitionen im Hochwasserschutz. Die Opposition forderte ein schnelles Handeln und sagte, die Regierung müsse die Auswirkungen des Klimawandels zur Kenntnis nehmen. Erdgas wird seit Jahren billiger, aber das geben die meisten deutschen Energieversorger nicht an ihre Kunden weiter. Laut einer Studie im Auftrag der Grünen haben die Energieversorger so dieses Jahr 1,3 Milliarden Euro extra eingenommen. Jedem Haushalt seien dadurch im Durchschnitt mehr als 130 Euro Ersparnis im Jahr entgangen. Für nächstes Jahr haben die Energieversorger Preissenkungen angekündigt. Der Autor der Studie kritisiert aber, dass da bisher nur jeder fünfte Anbieter mitmacht. Er empfiehlt, die Tarife verschiedener Anbieter sorgfältig zu vergleichen. Bei einem Wechsel ließen sich teilweise mehr als 10% sparen. Die Energieversorger haben den Vorwurf zurückgewiesen, dass sie überhöhte Preise verlangen. Sie sagen, dass der Endpreis nicht nur von den Einkaufskosten abhängt, sondern auch von Steuern.
Was noch wichtig wird.
Morgen fällt in Frankfurt voraussichtlich das Urteil in einem Prozess zum Völkermord in Ruanda. Angeklagt ist ein Mann aus Ruanda, der 1994 bei einem Massaker an hunderten Tutsi als Bürgermeister eines Orts eine wichtige Rolle gespielt haben soll. In einem ersten Verfahren wurde er wegen Beihilfe zum Völkermord zu 14 Jahren Haft verurteilt. Der Prozess wurde jetzt aber nochmal neu aufgerollt, weil ein höheres Gericht die Möglichkeit sah, dass der Mann bei dem Massaker nicht nur Beihilfe geleistet hat, sondern Täter war. Damit droht dem Angeklagten statt 14 Jahren Gefängnis, lebenslange Haft. Der Mann steht in Deutschland vor Gericht, weil er hier Asyl bekommen hat und es Zweifel gab, dass er in Ruanda ein faires Verfahren bekommen hätte. Die Justiz kann schwere Verbrechen wie Völkermord überall auf der Welt verfolgen.
Und sonst in der Welt?
Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erleichtert Frankreich den Zugang zu seinen historischen Archiven. Es geht um Dokumente des Vichy-Regimes im südlichen Teil Frankreichs, das mit den Deutschen zusammenarbeitete. Die Akten, die ab heute eingesehen werden dürfen, stammen aus dem Außen- und Justizministerium sowie von der Übergangsregierung, die nach Kriegsende eingesetzt wurde. Nach Angaben der französischen Regierung sind darunter auch Dokumente über die Verfolgung von Kriegsverbrechern in Frankreich, Deutschland und Österreich. Das Vichy-Regime hatte den Nazis unter anderem geholfen, 76.000 Juden aus Frankreich zu deportieren. Auf dem Roten Platz in Moskau ins neue Jahr einfeiern. Das wird diesmal wohl nichts. Der berühmteste Platz in Russlands Hauptstadt wird an Silvester für die Öffentlichkeit geschlossen. Offizielle Begründung: Auf dem Platz findet ein Konzert statt, das auch vom Staatsfernsehen aufgezeichnet wird. Live zuhören darf nur, wer eingeladen ist. Normalerweise kommen tausende Moskauer und Touristen, um zum Jahreswechsel die Glocken des Kreml läuten zu hören und das Feuerwerk zu gucken. Manche vermuten, dass der Rote Platz aus Angst vor Anschlägen dicht gemacht wird. Moskaus Bürgermeister hatte kürzlich erklärt, dass Russlands Hauptstadt ein Wunschziel für Terroristen sei. Auch Russland beteiligt sich am Kampf gegen den IS in Syrien. Mit Scheiße Geld machen, das hat schon so mancher versucht. In Indien haben das Motto einige Online-Händler aber doch etwas wörtlicher genommen. Da entwickeln sich Kuhfladen gerade zum Verkaufshit. In den ländlicheren Regionen Indiens stellen Frauen schon lange Kuhfladen-Briketts her, um damit Feuer anzuheizen. Nachgefragt wird der Kuhmist im Netz vor allem von Städtern, die nicht so leicht an den Stoff rankommen. Denen geht es laut einem großen Online-Shop nicht in erster Linie ums Heizen. Einigen Stadtbewohnern, die auf dem Land groß geworden sind, fehlt demnach einfach der wohlige Geruch von verbranntem Kuhmist. Andere nutzen die Feuer angeblich für rituelle Zeremonien. Online werden für die getrockneten Fladen umgerechnet bis zu 1 Euro pro Stück verlangt.
Wissensnachrichten.
Tag 2 nach Weihnachten. Wir sind alle noch in den Nachwehen des Festes und darum geht's jetzt auch in den Wissensnachrichten mit Klaus Jansen. Klaus, Geschenke, haben wir da jetzt alles richtig gemacht? Da stellt sich ja immer die Frage, lieber was zum Anfassen schenken oder doch ein Erlebnis, zum Beispiel ein Konzert. Hätte die Forschung denn da die richtige Antwort für uns gehabt?
Ja klar, also die neueste Antwort auf diese Frage kommt aus Kanada. Da haben Wissenschaftler drauf geguckt, wie glücklich Geschenke nach der Geschenkübergabe waren. Konkret ging es zum Beispiel um Kaffeemaschinen oder Rentier-Leggings.
Ja, glücklich gewesen.
Ja, im Vergleich zum Wellnessgutschein oder einem Skiurlaub. Also die Beschenkten, die sind 5-mal am Tag gefragt worden, wie glücklich sie mit ihrem Geschenk sind. Die konnten aus 5 Stufen auswählen und da ist rausgekommen, wenn man auf den höchsten Eintrag guckt, also dann war das Erlebnisgeschenk der Sieger. Das hat das größte Glücksgefühl ausgelöst. Aber wenn man alle Glücksangaben zusammengerechnet hat, dann waren die mit dem materiellen Geschenk glücklicher. Die Glücksgefühle waren da nicht so intensiv, aber häufiger.
Aber in den letzten Jahren haben doch alle Studien gesagt, Erlebnisse machen immer glücklicher als Materielles.
Ja, das stimmt auch. Auf lange Sicht ist das so, wegen der schönen Erinnerungen. Aber die Forscher der University of British Columbia, die wollten ja gerade wissen, wie das in den ersten Tagen und Wochen nach der Geschenkübergabe so war. Und da haben sie beobachtet, dass sich die Teilnehmer in der Zeit immer wieder mit dem materiellen Geschenk befasst haben. Also die hatten es in der Hand, die haben es genutzt und dann sind die halt glücklich gewesen. Und auch wenn dieses größere Glücksgefühl wie beim Konzertbesuch nie da war, es war ein kleineres, beständigeres Glück. Es kommt also hier drauf an, welche Art von Glück man haben will und welcher Glückstyp man letztendlich ist. Also introvertierte Menschen zum Beispiel, die stehen offenbar mehr auf kleinere Glücksportionen.
Weihnachten ist ja nicht nur die Zeit der Geschenke, sondern auch die Zeit des totalen Überfressens. Einige achten ja auf ihre Linie und wollen nicht so reinhauen. Die essen dann lieber mal was Gesundes, aber auch davon kann man dick werden.
Ja klar, also kein Problem. Davon kann man sogar sehr gut dick werden, weil wir zu viel davon essen.
Wir essen zu viel Gesundes?
Ja, das klingt erstmal komisch, aber das kommt daher, dass wir glauben, gesunde Lebensmittel würden nicht richtig satt machen. Mhm. Also du brauchst gar nicht unbedingt den Festtagsbraten und die Lebkuchen. Das klappt auch so ganz gut mit dem Dickwerden. Forscher der Cornell-Universität in den USA haben das getestet. Zum Beispiel haben die einer Testgruppe gesagt, hier ist ein Keks, der ist gesund, esst den mal und sagt uns danach, wie viel Hunger ihr noch habt. Und da haben viele dann gesagt, wir haben noch ziemlich Hunger. Mhm. Und dann haben die Forscher einer anderen Gruppe den gleichen Keks gezeigt und gesagt, hier, der Keks, der ist ungesund, esst den mal. Und dann haben die Studenten gesagt, dass sie nicht mehr so viel Hunger hatten. Nur die Info gesund hat also gereicht und schon war die Verbindung dazu nicht so sättigend.
Das sehe ich irgendwie gar nicht so. Gesundes Essen kann doch auch satt machen.
Ja, das haben auch einige Studenten so gesagt, aber witzigerweise haben die sich dann trotzdem anders verhalten und haben dann mehr gegessen als nötig, sobald denen gesagt wurde, das ist gesund. Also die US-Forscher sagen sogar, dass die ganzen Hinweise, die in letzter Zeit auf den Verpackungen draufstehen, bio, gesund, grün und so, dass diese Hinweise mit dazu beitragen, dass wir letztendlich fettleibiger werden. Das steckt offenbar tief in uns drin, dieses gesund gleich nicht so sättigend.
Und gibt es jetzt einen Ausweg aus dem ganzen Schlamassel?
Ja, bei der gesunden Nahrung sollte nicht so sehr darauf hingewiesen werden, dass sie gesund ist, sondern dass sie nahrhaft ist, dass da also doch ganz schön viel drin ist, das uns durchaus satt machen kann. Und wenn den Studienteilnehmern gesagt wurde, das, was ihr jetzt essen werdet, das ist gesund und nahrhaft, dann hat das schon einen guten Effekt gehabt. Hat alles viel mit Psychologie zu tun, ist aber halt so.
Dann schließen wir das Kapitel Weihnachten 2015 jetzt mal und gucken auf den Chaos Communication Kongress, der gerade läuft.
Genau, also gestern ist es daher losgegangen. Rund 12.000 Hacker und Netzaktivisten sind gerade in Hamburg aus vielen Ländern und die kritisieren, dass es weltweit immer mehr Netzsperren gibt. Der Netzwerkexperte Will Scott von der Universität Washington in Seattle, der hat da zum Beispiel gesagt, dass es in vielen Staaten Sperren gibt.
Warum gibt es die? Ist das die klassische Pornosperre?
Ja, also aus den unterschiedlichsten Gründen. Pornografie, klar, Beispiele sind da der Jugendschutz, aber damit sollen zum Beispiel auch Glücksspielverbote durchgesetzt werden oder es gibt natürlich auch politische Gründe und das betrifft auch westliche Staaten. Auch da gibt es mittlerweile mehr Filtersysteme und Blockaden bestimmter Internetadressen. Wie das im Detail aussieht, das sammeln die Netzaktivisten gerade noch. Die entwickeln jetzt Systeme, um das zu sichten, um dann zu zeigen, wie gravierend die Entwicklung da schon ist.
Geschenke fett werden und Netzsperren. Vielen Dank, Klaus, für die Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Abend und die Nacht bleiben trocken. Im Süden und in den Mittelgebirgen kann es neblig werden. Dazu Tiefstwerte zwischen +7 und -6 Grad. Morgen gibt es insgesamt mehr Wolken als heute. Regen bleibt aber die Ausnahme. Es ist auch nicht mehr ganz so mild. Höchstens 4 bis 13 Grad. Am Mittwoch wird es dann noch winterlicher. Es gibt fast nur noch einstellige Temperaturen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.